Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Wir beide, lieber Erich, sehen nicht so aus, als hätten wir das Jahr 1816 erlebt.
Ja, manchmal ja, aber heute geht's eigentlich.
Ja, nach einer langen Nacht fühlen wir uns manchmal so, als wären wir also, ja, genau. Aber tatsächlich, nee, ich habe da einen speziellen Grund, worauf ich hinaus will. Dieses Jahr wird nämlich auch im Volksmund als 1800 und erfroren bezeichnet.
1800 und erfroren?
Genau.
Hab ich noch nie gehört.
Das ist ein Jahr, in dem über Zentraleuropa eine Kältewelle hereinbrach, die dann zu Überschwemmungen führte, Schnee im Juli, vor allen Dingen in der Schweiz. Und durch diese vielen Überschwemmungen und Starkregen und Kälte sind ganz viele Ernten ausgefallen, sodass hier in Ravensburg, wo wir nämlich sitzen, und in der ganzen Bodenseeregion die Getreidepreise auf das 2- bis 3-fache gestiegen sind. Hungersnot brach aus. Und es führte dann dazu, dass in der Schweiz die Menschen Schnecken aßen und in Konstanz die Stadtoberen empfahlen, das Brot mit Gerste zu strecken. Also es war wirklich ganz schlimm. Und damals wusste natürlich niemand, woran es lag. Ja, die Durchschnittstemperatur im Sommer in diesem Jahr sank um bis zu 3 Grad in Europa, also die Durchschnittstemperatur. Und vor allen Dingen die Wintermonate waren dann schlimm. Und erst 1920 hat ein US-Klimaforscher herausgefunden, was die Ursache dieser ganzen Misere war.
Die war was?
Das war ein Vulkanausbruch in Indonesien. Und zwar der Tambora, der ganz in der Nähe von Bali ist, und der hat Schwefeldioxid in die Atmosphäre geblasen. Das hat sich auf dem ganzen Erdball verteilt, aber vor allen Dingen Zentraleuropa und Nordamerika wurde dann von diesen stark klimatischen Veränderungen so beeinflusst und beeinträchtigt, dass hier einfach Hungersnöte ausgebrochen
sind.
Welches
Jahr war das nochmal? 1800?
1816. Und im Jahr 1815 ist der Vulkan ausgebrochen. Das heißt, es wurde halt ein Jahr verspätet, kamen dann die Folgen, kamen zu tragen. Hier hat man es gemerkt. Aber vor allen Dingen in der großen Bodenseeregion brach die Hungersnot aus. Diese war sogar so schlimm, dass der Zar Alexander aus Russland 100.000 Rubel und Getreide geschickt hat. Das ist aus heutiger Sicht fast unvorstellbar, dass Russland Zentraleuropa mit irgendwas helfen würde. Aber tatsächlich, es gibt ein Bild dazu, wie im Jahr 1817 dann auf dem Marienplatz in Ravensburg vor dem Brunnen sieht man schön gemalt, wie die ersten Erntewagen eingefahren wurden und es ein großes Stadtfest gab und gefeiert wurde, dass das wieder Lebensmittel
das Elend vorbei. Da war. Also mich wundert bei der Geschichte, dass man nicht irgendwie prophylaktisch noch ein paar Leute als Hexen verbrannt hat.
Das war ja 1700. Gab es ja hier in Ravensburg eine tolle Ausstellung zur Hexenverbrennung. Mhm. Das war aber in den Mitte des 18. Jahrhunderts. Aber da hätte man noch dran denken können.
Ja, genau. Also in dem Fall muss man natürlich sagen, selber schuld, wenn sie keine Leute der Hexerei bezichtigt haben, war das die logische Konsequenz, dass es eine Hungersnot gab.
Also jetzt habe ich noch einen Knaller und dann haben wir es schon vorbei mit dem Apropos in diesem Mal, aber diese historischen Dinge, ich finde sie immer super Knaller, was da alles so mit verbunden ist, weil in diesem Jahr 1816 weilte am Genfer See auch die britische Schriftstellerin Mary Shelley.
Ah ja, genau.
Was hat die geschrieben?
Frankenstein.
Sie hat Frankenstein geschrieben, weil sie wegen des Schnees nicht raus konnte.
Tatsächlich?
Ja. Und die Epoche Biedermeier.
Wir reden jetzt vom Genfersee und nicht vom Bodensee.
Nee, vom Genfersee. Die Ostschweiz, die Zentralschweiz, Ostschweiz war meistens betroffen. Aber ich dachte nur, wenn man mal so diese globalen Zusammenhänge, in Indonesien bricht ein Vulkan aus, in Ravensburg leiden die Menschen Hunger oder in der Bodenseeregion. Und am Genfersee wird ein Jahrhundertroman geschrieben, weil einfach Juli es schneit und die Schriftstellerin nicht raus kann. Die Biedermeier-Epoche hatte deswegen so wunderschöne Sonnenuntergänge, weil noch jahrelang Aerosole von diesem Vulkan in der Luft waren, dass es einfach rote und gelbe und orangene Sonnenuntergänge gab. Also ganze malerische Epochen. Und da muss man sich doch heute nicht mehr fragen, warum das Klima für uns eine so große Bedeutung hat, oder? So,
Historiker Michael Scheier.
Ja, genau. So, aber warum sprechen wir heute über Essen, Hunger und Ravensburg? Das hat natürlich einen Grund.
Tja,
bevor wir aufklären, müssen wir natürlich sagen, am Ende der Folge gibt's wieder einen Essenstipp, einen Gastro-Tipp und einen Kulturtipp. Diesmal musst du mich nicht dran erinnern, lieber Erich.
Schön, dass du
dich. Was hast du denn vorbereitet?
Ich habe was vorbereitet, und zwar sitzen wir hier ja im Kaiserhof zu Ravensburg, und im Kaiserhof gibt es ein Restaurant namens Kaisersaal, und in diesem Kaisersaal gibt es einen Koch, der heißt Kevin Leitner, der aber auch zuständig ist für die Küchengeschehnisse des Restaurants Hermanns. Und in dem war ich schon vor einiger Zeit, und darüber kann ich was erzählen. Und das gibt durchaus einen Tipp her am Ende der Folge. Und bei dir, mein Kulturminister?
Ja, ich hatte die große Ehre, bei der Vorpremiere des neuen Stücks Rusalka in der Lindauer Marionettenoper sein zu dürfen. Die haben jetzt heute, wo wir das aufzeichnen, es wird ja erst in einer Woche veröffentlicht, aber heute, wo wir es aufzeichnen, findet die Premiere statt. Mhm. Und ich habe dieses Stück angesehen, und es ist bezaubernd schön, muss man schon absolut sagen. Und worum es da eigentlich geht in Rusalka, wer es gemacht hat und was es für spektakuläre, so für Neuerungen gibt in der Lindauer Marionettenoper, das werde ich am Ende der Sendung sagen. Okay. So.
Apropos bezaubernd schön. Wir haben hier
Hunger.
Kevin Leitner sitzen, der vor einiger Zeit eine bezaubernd schöne Nachricht übermittelt bekommen hat. Ja, wir sprechen mit Kevin Leitner, dem Küchenchef vom Kaiserhof. Er ist 35 Jahre alt, geboren in Haslach bei Wangen im Allgäu. In Wangen lebt er auch heute mit seiner Frau und mit zwei kleinen Töchtern. Hallo Kevin, schön, dass wir heute hier sein können.
Hi und guten Morgen. Herzlich willkommen.
Ja, und zwar die wunderschöne Nachricht, die war am 17. Juni, war die Verkündung der Michelin-Sterne für Deutschland in diesem Jahr. Du hast vermutlich schon eine Vorahnung gehabt, weil irgendjemand hat zu dir gesagt, fahr doch da mal nach Frankfurt zu dieser Gala, und das ist ja ein untrügliches Zeichen, oder?
Ja, also wir haben, glaube ich, zwei Wochen vor der Veranstaltung hat man die Einladung per Post bekommen. Mhm. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Ja?
Habt ihr schon mal angestoßen dann? Oder war
ein
das
kleines Glas haben wir auf jeden Fall schon mal getrunken an dem Tag dann. Ja. Aber ja, also man weiß ja dann nicht hundertprozentig, ob es eine Auszeichnung gibt oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen oder gibt einem schon mal ein gutes Gefühl für den 17.
Was steht denn dann da in der Einladung? Da schaut, Mensch, Herr Leitner, haben Sie zufällig Zeit am 17.
Juni? Das ist so quasi die Save-the-Date-Einladung.
Fahren Sie doch mal nach Frankfurt, da kleiner Umtrunk und so mit Spitzenköchen. Aber das steht nicht drin.
Schlussendlich steht einfach nur drin das Datum, der Ablauf der Verleihung und eben halt nur so ein QR-Code, wo man sich quasi anmelden muss. Okay. Oder verbindend, ob man teilnimmt oder nicht. Genau, und das war es eigentlich auch schon.
Was ich mich gefragt habe, diese Gala ist ja gestreamt worden, und ich habe mir das angeguckt. Und dann habe ich mich gefragt, haben die eigentlich diese berühmte Kochjacke mit dem Michelin-Stern, haben die eigentlich bloß in einer Größe? Da sahen ja Leute aus, als ob die einen Schuhlöffel brauchen, um in diese Jacke reinzukommen. Und alle Knöpfe sagten, sie sind auf der Flucht so ungefähr. Bei dir natürlich nicht. Du
mir passt ja auf jeden Fall sehr gut.
Kollegen dabei, da dachte man, auch wenn die jetzt die Knopf zumacht, dann muss man den möglicherweise hinterher ins Sauerstoffzelt tragen, weil die Beatmung schwierig wird.
Das ist auf jeden Fall ein großes Rätsel. Da waren auch keine Größen abgefragt. Also es gibt einfach eine Einheitsgröße. Wobei ich sagen muss, dass die dieses Jahr auf jeden Fall um Längen besser passt. Aber die ist mir auch viel zu groß eigentlich, wie die damals von 2020. Ja. Weil die von 2020, die ist einfach riesig. Also die ist riesig.
Da kommen wir tatsächlich zum Thema, dass du hier im Restaurant Kaisersaal, dass das sozusagen der zweite Stern ist. Der erste Sternenerfolg war in Bodman im Hotel Äpfle, heißt es oder hieß es, weiß ich, ob das...
Seehotel Villa Linde, das Restaurant hieß Äpfle, genau.
Und das war 2020.
Ja.
Und auch da war es so, dass du nach kurzer Zeit diesen Erfolg einfahren konntest. Also das Restaurant war noch nicht lange offen.
Genau, also im Endeffekt war es ein Boot, man so, wenn man es wirklich so sagt, dann war es vielleicht ein halbes Jahr eröffnet, das Gummirestaurant oder das reine Gourmet-Konzept. Aber da war es einfach genauso, wie es auch hier ist, dass wenn man ein starkes Team um sich rum hat und jeder irgendwie das gleiche Ziel verfolgt, dann kann man solche Ziele auch relativ schnell erreichen, wenn man, ja, also wenn da einfach jeder mitzieht. Und damals in Bootmann hatte ich das große Glück, dass ganz viele alte Arbeitskollegen irgendwie im Boot waren, wo ich einfach von vorigen Stellen schon kannte. Das heißt, da gab es von der Kommunikation her, waren wir uns relativ einig immer, in welche Richtung das geht. Und wir sind relativ schnell zu einem Ergebnis gekommen, wenn wir jetzt über irgendwelche Gerichte sprechen, weil sich jeder irgendwie schon denken konnte, in welche Richtung das bei mir geht. Weil das natürlich auch, sage ich mal, von meiner letzten Stelle, wo ich als Angestellter oder nicht als leitende Küchenchefverantwortung war, das ja, sage ich mal, die erste Küchenchefstelle wirklich. Heißt, man hat da natürlich auch noch wahnsinnig viele Einflüsse gehabt von den letzten Arbeitsstellen. Und wenn man da schon mal zusammen irgendwo gearbeitet hat, dann wusste man, okay, das geht in die Richtung oder das geht so in die Richtung. Und deshalb war das in Bootmann auch nach einem halben Jahr schon möglich, dann das zu schaffen.
Wenn du sagst, Entwicklung von so einem Gericht, wie muss man sich das dann vorstellen? Du kommst morgens zur Arbeit und denkst dir, ah, jetzt mache ich mal irgendwas mit Hühnchen. Wie könnte das denn aussehen? Welches Gemüse? Oder ich meine, ich frage das jetzt wirklich als Laie. Ja. Wie kommt man denn so auf die Idee? So, was ist
also
der erste
Impuls? Dann Label.
Ja, ich weiß. Ja, aber ich meine, es muss ja zum ersten Mal so eine Kategorie, oder? Man muss ja sich für irgendwas mal entscheiden. Man kann ja nicht sagen, so, du brauchst ja irgendwo eine Basis.
Ja, genau. Aber die entsteht, so die Basis, das entsteht meistens, also ich komme nie auf die Arbeit und habe keinen Plan, was ich mache. So, das ist schon mal das
Erste. So geht es mir fast jeden Tag.
So, bei uns ist das dann, ja, das Produkt steht am Anfang. Meistens ist es den Fleisch- oder Fischkomponente, wo wir sagen, okay, wir wollen irgendwie was mit einem Zander machen, was mit einem Saibling machen oder was mit einem Reh oder so das Hauptprodukt. Dann finde ich es immer ganz wichtig, dass man vielleicht nicht nur, jetzt sage ich mal, beim Reh den Rücken hernimmt, sondern vielleicht auch überlegt, okay, was könnte man noch dazu machen? Dann kommt so, okay, jetzt um die Jahreszeit mache ich kein Rehragout dazu, weil was Geschmortes jetzt einfach irgendwie nicht passen würde in die Jahreszeit. Erst recht ein Wildgericht um die Jahreszeit. Im Sommer ist immer ein bisschen schwierig. Aber wenn man einfach eine gute Qualität hat und, also ich spreche jetzt gerade von dem aktuellen Entstehungsprozess, dem Gericht, weil wir wollen ab nächster Woche eben ein Reh draufnehmen.
Okay.
Dann hat mein Jäger angerufen und hat gesagt, okay, er hat ein Wildschwein geschossen. Super, habe ich direkt genommen. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht mischen wir so ein bisschen dieses Wildschwein mit Reh, machen ein kleines Fleischpflanzerl dazu, also was ja eigentlich was Bodenständiges ist, aber was halt einfach super in die Jahreszeit passt. Dann hätten wir einen gebratenen Rücken, haben ein kleines Fleischpflanzerl dabei, machen wir Sommergemüse dazu, ein bisschen Kohlrabi, Aubergine. So, und so entsteht das eine zum anderen. Dann braucht man eine Sättigungsbeilage. Da überlegt man dann auch, was kann man machen. Erst wollte man Richtung Spätzle gehen. Dann schmeiße ich sowas auch mal in die Runde, sage ich so, was haltet ihr von Spätzle jetzt um die Jahreszeit? So, wenn man es irgendwie so ein bisschen mit Kräutersalat leichter macht, ein bisschen so die Röstzwiebelsache so ein bisschen aufnimmt, dann, oh, jetzt um die Jahreszeit Spätzle, dann lass das nochmal sacken. Also meistens sage ich zu solchen Einwänden gar nichts.
Ich nehme Schupfnudeln, wenn es geht.
Ja, ja. Wir machen jetzt wahrscheinlich einen kleinen Muffin mit geschmortem Kohlrabi.
Ach so, ja. Ja. Okay. Ja. Hast du ja letztens auch mal gemacht, einen kleinen Muffin mit Kohlrabi.
Ja. Meine Frau würde sich freuen, wenn ich sowas könnte. Muffin.
Aber habt ihr oder hast du von den jeweiligen Inhabern der Betriebe, sagte man dir in Bootmann, wir hätten gern Stern? Und hat man dir hier gesagt, wir hätten gern Stern? Oder wie ist da die Ansage? Oder kommst du, wenn du kommst, dass eh klar ist, ha, der Mensch will einen Stern, weil der hat gelernt in Sternehäusern oder war auf Tour in Sternehäusern?
Also wenn ich jetzt für das hier aktuell sprich, dann habe ich einfach für den Kaiserhof sprich. Weil sie ja schon als großes Ganzes und hat mir einfach das Projekt wahnsinnig gereizt, weil wir haben quasi mit dem Hammanns unser Bistro, sage ich mal, wo wir so ein bisschen in Richtung Brasserie gehen und haben einen Kaisersaal, wo wir eben diese Gourmet-Schiene fahren. Ich finde, dann als Hotel mit 50 Zimmer, also das ist einfach eine sehr reizvolle Aufgabe für jemand, wo irgendwie Anfang 30 und so am Anfang von seiner Karriere irgendwie noch steht und dann war alles ganz neu. Und dann ist es natürlich schon so, dass der Kaisersaal ja von vornherein so konzipiert war, dass es ein Gourmet-Restaurant wird.
Mhm.
Und so ist drüber gesprochen worden. Also es hat niemand gesagt, wir müssen jetzt hier einen Stern kochen und das innerhalb von 12 Monaten oder so.
Mhm.
Sondern es war schon kommuniziert, es wird ein Gourmet-Restaurant.
Und aber du hättest dir auch noch ein Jahr mehr Zeit gelassen, wenn jetzt die Einladung nach Frankfurt nicht gekommen wäre. Oder hättest du gesagt, Mensch, das...
Das hätte mich, glaube ich, schon ein bisschen gewurmt.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall. Mhm. Aber nur im Sinne von, weil du die dann natürlich hinterfragen musst, warum hat es jetzt noch nicht gereicht?
Mhm.
Weil es hat ja in Bootmann gereicht, auch über einen längeren Zeitraum. Also wir haben da den Stand 4 Jahre gehalten. Und dann hätte ich mich schwer gewundert, wenn es jetzt hier nicht gereicht hätte. Aber man kann es natürlich nie sagen. Also das ist natürlich, aber ich habe natürlich schon die Entwicklung der Küche auch gesehen, die Entwicklung der Gerichte. Das nimmt man ja schon irgendwie auch wahr. Und dann weiß man schon, dass es eigentlich schon in die richtige Richtung geht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt da andere Kollegen, wo trotzdem auch noch 1, 2, 3 Jahre dann warten müssen, bis sie einen Stand kriegen. Aber bei uns hat's Gott sei Dank schon so früh dann funktioniert.
Aber ist das die Ambition, die aus dir rausspricht? Dass du das, also dass du sagst, das habe ich auch, also das möchte ich.
Ja, auf jeden Fall. Also das war schon, also diese Anerkennung oder diese Auszeichnung ist natürlich schon ein Ziel.
Was war denn der Plan, als du Koch geworden bist? Also ich weiß, ich habe auch meine Kochlehre begonnen, unvollendeterweise mich wieder anderen Themen zugewandt irgendwann.
Ja.
Aber ich hatte da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe gedacht, es ist ein toller Job oder interessiert mich und ich koche gern. Und aber du musst ja dann vermutlich irgendwie schon eine andere Idee gehabt haben, als du deine Lehre gemacht hast.
Meine Ausbildung ja in Goppertsweiler gemacht.
Ja.
Beim Gasthof zum Hirsch, beim Arthur Frigrenz. Mhm. Und also als ich die Ausbildung angefangen habe, war ich 16.
Ja.
Das heißt, ich hatte alles andere im Kopf, außer Kochen.
Mhm.
Also
15 damals.
Das war mal ganz sicher so. Ja. Habe aber dann schon relativ schnell gemerkt, durch das, dass ich einen sehr guten Ausbildungsbetrieb hatte, wo man einfach eigentlich alles selber macht, dass da schon ein großes Handwerk hinter dem Ganzen steht.
Mhm.
Und dann natürlich, was man ja wirklich sagen kann, was der Arthur einfach vermittelt, ist eine Passion für diesen Beruf.
Mhm.
Und das hat er mir auf jeden Fall mitgegeben. Und dann musste ich noch ein Jahr Zivildienst machen. Das war zu der Zeit oder 3/4 Jahr. Aber das hat mir nicht, das fand ich eigentlich auch ganz gut so, weil da konnte ich nochmal am Wochenende bis Fußball spielen und so weiter und so fort. Hatte aber da noch nie die Ambition und den klaren Plan, früher oder später mal in der Sterneküche zu arbeiten. Und durch das, dass meine Frau oder damalige Freundin, jetzt Frau, gesagt hat, sie möchte nach dem Abi eine Hotelfachausbildung und sie möchte es gerne in München machen, war das eigentlich so der Anstoß, dass ich überhaupt irgendwie so diese Region Wangen verlassen hätte. Ich weiß nicht, ob ich das selber, wenn ich jetzt wirklich ohne jemand gewesen wäre, ob ich das dann gemacht hätte. So, da bin ich einfach zu sehr Landei oder
Dorfbursche. Und welche Stationen waren nach der Ausbildung bei Herrn Frigrenz?
Dann bin ich nach München, hab da in einem Restaurant angefangen, das es jetzt nicht mehr gibt. Da habe ich innerhalb von der Probezeit tatsächlich kündigt, weil es mir gar nicht gut, also es hat einfach nicht gepasst. Hatte da aber wiederum Glück, dass ich einen sehr, sehr guten stellvertretenden Küchenchef hatte, der zu mir gesagt hat, du pass auf, ich merke, dass es dir irgendwie nicht gut geht und eigentlich hast du das Potenzial. Ich weiß nicht, welches Potenzial der da gesehen hat, weil das war damals auf jeden Fall noch nicht vorhanden, glaube ich. Wir gehen abends mal in Geisels Vinothek ein Bier trinken und dann nimmst du deine Bewerbung mit. Und dann haben wir es wirklich so gemacht. Ich habe meine Bewerbung dabei gehabt und wir sind da abends ein Bier trinken gegangen. Der Küchenchef war damals nicht da, aber der stellvertretende Küchenchef von der Vinothek war damals, kam dann raus und wir haben uns kurz unterhalten. Ich habe meine Bewerbung abgegeben und hat da eigentlich nicht viel Hoffnung reingesetzt. Und schlussendlich hat dann 3, 4 Tage drauf das Telefon klingelt, ich soll mal zum Probearbeiten kommen. War dann beim Probearbeiten, hab da das erste Mal gesehen, also das will ich nie vergessen, das erste Mal gesehen, dass man, also dieses Restaurant, wo ich angefangen habe oder wo ich zu der Zeit beschäftigt war, es war halt sehr, sehr klassisch, urklassisch und sehr, sehr festgefahren auch. Und in der Vinothek war es so, der Küchenchef jung, alle pardu miteinander, ein super Team-Spirit da gewesen und dann sind so die ersten Teller raus und dann wurde was im Ring angerichtet. Das will ich nie vergessen, da hat jemand einen Ring auf den Teller gesetzt und hat da irgendwie einen Couscous rein oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Weil natürlich Goppertsweiler war auch eine sehr klassische Ausbildung. Wir haben da schon auch irgendwie immer nach rechts und nach links geschaut. Ja. Aber halt sowas, das war dann irgendwie so, also das will ich nie vergessen, das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, boah, okay,
Mit cool. einem Ring und Pinzette ja, vielleicht noch.
Also da war da keine Pinzette, sondern ja. da war alles mit Löffel und okay. so. Aber alleine dieser Ring war so, okay, cool, es gibt doch nochmal was anderes. Und hatte da dann das große Glück, dass die Woche drauf angerufen haben und gesagt haben, ich kann da anfangen. So war die erste Stelle dann vergessen quasi. Und dann habe ich in Geisels Winothek gearbeitet, 1,5 Jahre. Und dann war es eigentlich so, ich war immer so der Meinung, ich möchte nicht in die Sterne-Gastronomie, habe aber dann irgendwie doch mal so ein bisschen Lust gehabt, was zum Probieren und
wieso
wollte.
Wieso dachtest du, dass du das nicht möchtest?
Ja, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich nicht die Ambition dazu. Ich weiß auch nicht, irgendwie war das dann nicht so dieser Fokus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte ins Tantris. Mhm. Und der damalige Restaurantleiter von Geisels Winothek, der war einfach in München bekannt wie ein bunter Hund. Der hatte von jedem die Telefonnummer. Der ist dann wirklich nachts um 22:30 einfach her, hat das Küchentelefon genommen, hat auswendig Hans Haas seine Nummer gewählt.
Ach was.
Von zu Hause. Von zu Hause. Und hat den einfach angerufen und ich war da 19 und stand da dran und sag so, ey, wir haben 22:30, du kannst doch jetzt nicht Hans Haas anrufen zu Hause, das geht nicht. Und der war halt immer, das war so ein richtiger Haut drauf halt. Ja. Und Gott sei Dank ging niemand hin. Es ging einfach niemand hin. Also der hat dann wieder aufgelegt. Ich war Gott froh, weil das ja so peinlich gewesen wäre. Ich hätte ja nicht mal gewusst, was ich da sagen soll. Also der hätte, weil nämlich, wenn der hingegangen wäre, der hätte gesagt, pass auf, ich gebe dir jemand und hätte mir einfach einen Hörer gegeben. Aha. Also es war so. Also ich war
meinst
so
du, der hat dich nur aufgezogen, er hat nur so getan
und nee, nee, der hat wirklich angerufen. Und da war es dann so, dass meine Frau war dann schon in der Ausbildung zur Hotelfachfrau und die hat auch bei den Geisel Privathotels die Ausbildung gemacht, mhm. was völligster Zufall war, dass wir dann schlussendlich in der gleichen Kette gelandet sind. Mhm. Und sie war im Hotel Königshof tätig, da war das Sterne-Restaurant der Geisel Privathotels. Und der Herr Fauster hat dann schon immer ab und zu bei meiner Freundin oder Frau so ein bisschen anklopft und hat gesagt, ja, was macht er denn? Wo will er hin? Und ich habe gehört, der will ins Tantris. Bevor er ins Tantris geht, soll er doch zu uns kommen. Und da war ich dann eine Woche Probearbeiten im Königshof, weil der Herr Fauster angerufen hat und gesagt hat, ja, komm mal vorbei, schau es dir mal an. Das habe ich mir angeschaut und dann habe ich schon gesehen, okay, das ist eigentlich das Niveau, wo ich arbeiten möchte. So stelle ich mir das Arbeiten vor, egal okay. ob das die Lebensmittel selber, der Umgang mit den Lebensmitteln, das Team. Wir waren auch sehr, sehr jung, sehr, sehr ambitioniert alle. Das war schon was Großartiges dann. Mhm. Und so ist dann so ein bisschen dieses Feuer entfacht worden.
Und wie lange warst du im Kaiser?
Ja, im Königshof war ich so 1,75 Jahre. Mhm. Genau, und bin dann weiter ans Bayerische Nationalmuseum. Das war auch noch in München. Das war ein Restaurant mit 2 Küchenchefs, wo auch super gute Häuser hatten, also eine ganz, ganz großartige Vita, auch ein ganz, ganz junges Team und das war das Stammlokal von mir und meiner Frau. Wir sind da wirklich, glaube ich, alle 6 Wochen einmal hin abends, fanden das Essen super gut und auch sehr, sehr ambitioniert. Also das würde ich auch sagen, war zu der Zeit auf jeden Fall auch um den Stern rum, aber es hatte keinen Stern. Und dann habe ich mir da einfach mal so bis Probearbeiten und so, dann fand ich die Küchenchefs cool, fand das Team sehr, sehr gut. Und dann hieß es halt, okay, wir geben jetzt mal Gas ein Jahr lang und schauen, was da dabei rumkommt. Da war es dann peu à peu, dass das Team dann doch auseinandergebröckelt ist und so konntest du vielleicht das Ziel halt dann einfach nicht erreichen, was aber auch gar nicht, das war gar nicht schlimm für die. Mhm. Und so habe ich mich dann in Berlin beworben, in der Weinbar Rutz, die wo jetzt 3 Sterne hatten, haben. Damals hatten sie 1 Stern und bin mit dem Flixbus nach Berlin hochgefahren und habe kurz bevor ich abgefahren bin, habe ich nur ins Adlon eine Bewerbung geschrieben. Mhm. Ins Gourmet-Restaurant.
Esszimmer.
Ja, Lorenz Adler, Esszimmer. Ja. Konnte mir unter diesem Restaurant gar nichts vorstellen. Mhm. Wusste ja gar nicht, okay, wie groß ist dieses Haus überhaupt?
Ich war mal zum Lunch, als sie noch Lunch hatten. Das sind sie ja aber nicht mehr.
Ja. Bin dann da mit dem Flixbus hochgefahren und der hält immer einen Hof. Also du fährst von München nach Hof, da hält der. Dann klingelt mein Handy, Berliner Nummer, Hendrik Otto dran, Küchenchef vom Lorenz Adler Esszimmer. Er hat meine Bewerbung gerade gelesen. Wenn ich denn das nächste Mal in Berlin wäre, weil er würde mich gerne kennenlernen zum Vorstellungsgespräch, dann habe ich gesagt, das trifft sich gerade gut, weil ich bin zum Probearbeiten am Hochfahren in die Weinbar Rutz. Hätte da eigentlich 3 Tage Probearbeiten müssen, habe das dann aber in der Weinbar Rutz verkürzt auf 2 Tage und war dann den 3. Tag im Adler beim Probearbeiten. Habe mich dann schlussendlich fürs Adler entschieden. Genau, bin dann wieder heimgefahren.
Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen draußen, Hotel Adlon Berlin. Ja. Das ist das Adlon, was soll man dazu sagen?
Ja, das war mir damals aber auch noch nicht so bewusst, dass es tatsächlich dieses,
da wo die US-Präsidenten absteigen.
Genau.
So ja, machen aber auch einen interessanten Döner übrigens im Adlon. Genau, so. Also den hatte ich ja auch mal in der Kolumne besprochen. da damals war er noch relativ günstig mit 36 Euro. Ich weiß nicht, was er heute kostet.
Keine
würde,
Ahnung.
Aber
also mein Highlight war, doch das
war Tafelspitz, glaube ich, vom Kalb oder so.
Kann sein.
Das war schon richtig abgefahren.
Also mein Highlight aus der Zeit da oben ist tatsächlich, wir haben eigentlich nie Roomservice gemacht. Das hat immer die Hausgastküche, sage ich mal, gemacht, diese Roomservice-Geschichten. Allerdings war die Queen Elizabeth bei uns zu Gast und da haben wir den Roomservice gemacht über diese 4 Tage, wo sie bei uns im Haus war. Und dann sind wir quasi einmal Spalier gestanden und die ist an jedem Store vorbeigelaufen. Okay. So, das war so das Highlight.
Auf jeden und hat Fall. Die sich nachts Chips bestellt oder so?
Nee. Es gibt ein kleiner Insider, dass einmal tatsächlich während diesem Aufenthalt der Feueralarm runterging.
Ups.
Weil bei uns im Gourmet-Restaurant die Soteuse anfangen hat zu brennen.
Oh je.
Aber wir haben das alles in Zaun gehalten.
Du hast die Queen aus dem Zimmer gejagt.
Nein, Gott sei Dank nicht. Aber das war auf jeden Fall so ein ganz, ganz heikler Moment.
Okay, also ja, klar.
Ganz kurz, weil das ist natürlich pure Aufregung für dieses Haus.
Für Sicherheitspersonal, alle und so, ja.
Ja, genau. Wenn da ein Feueralarm runtergeht, das ist natürlich, aber wir haben den so intern gehalten. Das war dann wirklich nur so bei uns in der Gruppe. Da hat dann irgendjemand eine Sicherung ausgeschaltet von dem ganzen Alarm. Und also es kam nicht, Achtung, Achtung, bitte verlassen Sie das Hotel.
Jetzt hätte ich gedacht, dass du vielleicht der Queen Crêpe Suzette auf dem Zimmer gemacht hättest.
Nee,
oder so.
Gar nicht. Gar
was hat sie denn gegessen?
Es gab immer so, eigentlich total witzig, es gab immer so ein Tablett, da wurden die ganzen Salate so reihenweise geschichtet, also so Feldsalat in einer Reihe, dann Frisee, Löwenzahn und so weiter und so fort. Also gab immer Salat, 3 Dressings, wovon sie, glaube ich, also ich würde mal sagen, die hat einfach den Salat ohne Dressing gegessen. Dann gab es halt viele so Klassiker. Wir haben so ein Perlhuhn im Ganzen gemacht, woran ich mich erinnere auf jeden Fall. Solche Sachen, das waren so.
Also nicht geheim, was die Queen gegessen hat oder was die Königin. Ich hätte eine Zwischenfrage an dieser Stelle mal ganz kurz, weil du hast so immer erzählt, dann hast du deine Bewerbung mitgebracht, dann hast du die mal da abgegeben und so. Das klingt ja alles so ein bisschen
zufällig.
Ja, zufällig und auch Netzwerk. Ist das so in der Sternekochwelt so, dass man eher so auf Connections angewiesen ist und dass man mal auch so spontan und offensichtlich hatten die ja auch alle dann immer gleich einen Job parat und so weiter. Also ich meine, wenn ich so an meine Bewerbungsverfahren denke, die dauern immer sehr lang gedauert und man hat lang suchen müssen.
Ja, möglicherweise liegt es ja an dir.
Ja, gut, vielleicht. Ja, ich bin kein Sternejournalist.
Ja,
aber ist das so üblich, dass man so, oder ist es deine Art?
Nee, das ist schon sehr, sehr üblich.
Ja, okay.
Also das mache ich hier auch. Wenn ich weiß, okay, also wir haben hier ja viele Auszubildende auch. Wenn die fertig waren, da schaue ich schon, dass die auch in die, also wenn jemand Lust hat. Es muss natürlich auch immer die Lust da sein.
Ja,
aber
ja.
Es war schon zum Beispiel so, als ich jetzt von der Vinothek, da war ich auch so knapp 2 Jahre. So nach 1,5 Jahren bin ich zum Küchenchef hin und habe gesagt, es wird so langsam Zeit, ich würde mir was anderes suchen einfach. So, und dann war das Erste, was ich auch nie vergessen, was er gesagt hat, wenn du möchtest, kann ich dir sofort einen Job in Frankfurt besorgen. Wenn Frankfurt für dich, weil er einfach aus der Ecke einfach kam, wenn das irgendwie für dich in Frage kommt, sofort in einem 2-Sterner damals, ich weiß noch mal, welches Restaurant es war, hat er sofort Kontakt gehabt, hat er gesagt, wenn du Bock hast, kann ich dir sofort hin vermitteln. So, also da lebt man einfach schon so ein bisschen von diesem Kontakt.
Aber ist das vielleicht auch, ist das auch eine Frage am Anfang der Karriere, wo man auch einfach, ich meine, 1,5 Jahre, ne, das ist ja auch kein langer Zeitraum irgendwo zu sein. Du bist ja sehr oft gewechselt dann, dass man am Anfang noch wie auf der Walz irgendwie lernt und ausprobiert.
Gehört zur Wanderschaft.
Gehört einfach dazu.
Eine Kochwanderschaft, ja. Mhm.
Also ab auf einem bestimmten Niveau.
Ja, genau. Also klar, natürlich.
Ja. Weil um das zu sein, was er heute ist, muss er ja ein paar Einflüsse auch irgendwie mitbekommen haben.
Genau. Aber ich wollte, das war auch nur eine Zwischenfrage. Ja, wie ging es denn nach Berlin weiter? Weil das haben wir noch nicht abschließend geklärt.
Also es gab nochmal so einen kleinen Zwischenschritt, bevor ich quasi nach Berlin gefahren bin. Hatte ich einmal eine Bewerbung in Konstanz abgegeben, im Restaurant Ophelia. Bin da dann quasi mit dem Dirk, also mit dem Dirk Hoberg, mit dem Küchenchef so verblieben. Also ich hätte da auch zu der Zeit im Ophelia anfangen können, habe mich aber mit meiner Frau unterhalten. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt nach Konstanz wechseln, von München aus, dann wollen wir nie wieder weiter weggehen. Sondern das war dann schon zu nah an der Heimat. Darum war irgendwie Berlin weiter weg. Und komm, lass uns das mal anschauen. Das tut uns vielleicht auch ganz gut. Und genau, hatte also auch die Zusage vom Ophelia. Hab den dann angerufen, habe gesagt, ihr habt mich fürs Adlon entschieden. Dann hat er gesagt, okay, für ihn kein Problem. Ich soll mich doch einfach auf einen Kaffee melden, wenn ich von Berlin irgendwie weiter möchte. Genau, und so ging es dann tatsächlich weiter. Ich habe dann, also meine Frau war in Berlin dann nicht mehr so happy mit ihrer Arbeit. für mich jetzt eigentlich soweit noch passt im Adlon, aber jetzt auch keine 3 Jahre mehr, sondern vielleicht nur ein Jahr oder sowas. Und habe dann gesagt, okay, wir wechseln, und habe dann einfach einen Dirk angerufen, habe gesagt, wie schaut's aus? Der hat gesagt, boah, aktuell hat er nichts frei. Da war es dann tatsächlich so, dass die Küche oben voll war. Mhm. Aber ich könnte jetzt im Übergang, so die ersten 3 Monate, das war, glaube ich, wann war's? Das war 2015. Also 1.1.2015 habe ich, glaube ich, in Konstanz angefangen. Nee, 1.1.2016 habe ich in Konstanz angefangen. So. Und habe dann die ersten 3 Monate unten im Riva im Seerestaurant gearbeitet. Und dann war Ophelia auch wieder aus dem Urlaub zurück. Und so kam die quasi oben mit der neuen Karte
dann. Also dazu
dann
muss man sagen, dass das Ophelia im Prinzip zum Hotel Riva dazugehört. Ja. Und die Hotelküche jetzt nicht das Gourmet-Restaurant ist.
Richtig.
Ein gutes Niveau, aber nicht die 2 Sterne, die Dirk Hoberg im Ophelia hat.
Richtig.
Nur zur Erklärung.
Genau. Und für mich war es aber kein Problem, unten im Seerestaurant zu kochen, weil, ja, ich koche einfach gerne. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man jetzt mal 150 Leute auf einer Terrasse versorgt. So. Ich glaube, ich kann mich da ganz gut organisieren. Und ja, von dem her war das auch eine gute Zeit. Also es bringt einen alles so ein bisschen weiter, egal ob das irgendwie von der organisatorischen Seite her ist, wo man seine Eindrücke kriegt, oder ob es eben von der kochtechnischen Seite ist. Und es war ja klar, dass es dann früher oder später hochgeht ins Ophelia. Und genau, so war dann der Weg nach Konstanz.
Und wie lange warst du dann im Ophelia?
Auch knapp 2 Jahre. Also immer so, also ich glaube 2 Jahre voll habe ich nicht gemacht, so 1/3 irgendwie sowas von der Zeit her, ja. Genau.
Und dann?
Dann war unser Entschluss so, okay, wir machen nochmal was anderes, weil, also die Küche im Ophelia war wahnsinnig gut, das hat mir auch super gefallen, aber ich habe dann auch so ein bisschen den Anspruch an mich selber gehabt, dass ich so die erste Führungsposition übernehmen möchte, egal ob jetzt als stellvertretender Küchenchef oder als Küchenchef.
Wie alt warst du da?
27.
Okay, ja.
27, ja, 27, 28, sowas. Und da fand ich eigentlich schon so an der Zeit, es wird jetzt Zeit, so vom Postenchef irgendwie weg, wir möchten stellvertretender Küchenchef machen, das wäre ganz cool. Hab mich dann so ein bisschen beworben auch, hab da aber keine guten Gespräche geführt gehabt und bin dann irgendwann durch Wangen an einem Frei durch die Stadt durchgelaufen und hab diese alte Kanzlei gesehen und die hatten irgendwie einen Zettel in der Tür drin, dass sie einen Koch suchen. Und dann habe ich mir das so im Internet so ein bisschen angeschaut und fand das Lokal super charmant und ja, irgendwie klar, das ist ja auch so ein bisschen Herzensding, dass man irgendwie in der Stadt Wangen irgendwie was kulinarisch bewegen kann, weil es ja da einfach zu der Zeit nichts gab quasi auf dem Niveau. Und habe dann einfach eine Bewerbung hingeschrieben. Also wirklich ganz klassisch, so ein Lebenslauf. Ich glaube, den habe ich sogar beim Emanuel, also der Eigentümer oder der Pächter damals von der alten Kanzlei, ich glaube, ich habe sie sogar persönlich abgeben. Und der hat so diesen Lebenslauf durchgelesen. Und ich glaube, der ist aus allen Wolken gefallen, weil er sich das nicht vorstellen konnte, dass sich natürlich ein Koch irgendwie mit diesen Stationen jetzt plötzlich bei ihm bewirbt. Und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen, haben uns da so ein bisschen unterhalten. Ich fand ihn super sympathisch. Ich fand die Art und Weise, wie er das ganze Thema anging, super sympathisch und habe mir so gesagt, komm, lass es uns doch einfach probieren. Genau, und dann haben wir das in der alten Kanzlei, oder dann war ich 9 Monate in der alten Kanzlei, habe mich da so ein bisschen aufgearbeitet, weil das Problem an diesem Restaurant ist so ein bisschen die Logistik. Die Küche ist eigentlich für sowas, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie der Emanuel sich das vorgestellt hat, nicht geeignet, dass man das da rauskocht, dieses Niveau. Und ja, nichtsdestotrotz, gute Zeit, eine schöne Zeit zum Hörner abstoßen. Und dann kam eben dieses Angebot über einen Bekannten aus Lindau oder Langenargen, dass ein Bootmann ein Hotel eröffnet und der sucht einen Küchenchef. Dann habe ich mir da also auch wieder einfach Lebenslauf hingeschickt, kam eine Rückmeldung, ich habe mir das in Bootmann angeschaut, habe das gesehen, das Projekt, und habe mir so gedacht, okay, cool, das ist eigentlich genau das, was ich suche, von der Hausgröße her, und das kann ich schaffen, also ich habe es mir einfach zutraut, dass ich das hinkriege, und genau, das war dann Bootmann. Und dann hier schlussendlich im Kaisersaal war es dann einfach so, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten wieder zurück nach Wangen. Ich habe dann Bootmann gekündigt gehabt, weil wir einfach gesagt haben, okay, die Tochter kommt jetzt in den Kindergarten, das ist so, wir brauchen einen Langzeitplan für die nächsten 10, 15 Jahre, wo sehen wir uns? Ist der Bootmann der richtige Ort oder ist Bootmann nicht der richtige Ort? Und schlussendlich haben wir gesagt, es wäre vielleicht schon besser, wenn wir wieder Richtung Wangen kommen, da haben wir Oma, Opa da. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Vorteil. Und genau, hatte dann einen Bootmann gekündigt. Und ja, auch wieder, also es war ein super witziger Zufall, weil dann klingelt mein Küchentelefon und es ist der Arthur am Telefon, also mein Ausbilder. Und er sagt so, ja, und wie es mir so geht und so weiter. Dann sage ich so, ja, eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt letzte Woche Corona, aber ich bin jetzt wieder fit und alles gut überstanden und so. Dann sagt er so, ja, nee, beruflich. Dann sage ich so, okay. Und der hat halt irgendwie über einen Onkel von einem Kumpel mitkriegt, dass es mir berufstechnisch nicht mehr ganz so gut gefällt, ein Bootmann, und dass sie mir umschauen möchte. Mhm. Und der Arthur geht recht regelmäßig ins Schattbuch zum Mittagessen. Mhm. Und unser gastronomischer Leiter hat dann quasi mit ihm irgendwie gesprochen und hat so gesagt, ja, du kannst schon mal Kevin irgendwie fragen, wie es da bei dem aussieht. Wir suchen jemand für einen Kaiserhof. Und so kam es eine zum anderen.
Zack, okay.
Jetzt bin ich hier.
Jetzt hast du in Bootmann den ersten Stern erarbeitet.
Richtig.
Dreht sich dann so eine Bewerbungssituation auch mal um, dass dann du Bewerbungen bekommst? Also, dass die Leute einen Sternekoch haben möchten?
Wie? Also,
dass sie dich abwerben wollen?
Gab's bis jetzt noch nicht.
Gab's noch nicht, okay.
Nee.
Gut. Weil wir gerade von Familie und wieder zurück nach Wangen sprechen. Jetzt wart ihr ja beide praktisch imprägniert von Gastronomie und den entsprechenden wilden Arbeitszeiten. Hilft es jetzt dabei, irgendwie Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? Ist deine Frau jetzt zu Hause mit den Kindern? Gut.
Genau, aktuell Mutterschutz.
Ja.
Genau. Aber natürlich erleichtert das einiges. Also egal, ob das in Bootmann beim Aufbau vom ganzen Haus einfach wahnsinnig geholfen hat. Klar, da hat man da keine Kinder gehabt, aber da hat sie mir natürlich geholfen. Sie hatte da die Hotelleitung beziehungsweise die Rezeptionsleitung unter sich und hat da quasi alles strukturiert. Ist natürlich schon spitze, wenn ich weiß, ich habe da so meinen Grundpfeiler. Dann hat die Restaurantleitung, die hat mit mir im Ophelia gearbeitet. Dann hat die eine Chef-Patissier, die habe ich auch im Ophelia kennengelernt. Mhm. Also wir waren dann alle irgendwo anders. Also ich habe nicht alle aus dem Ophelia abgeworben, aber das war halt so, du hast überall deine Säulen gehabt zu meiner Frau. Das ist einfach irgendwie so immer diese Säule, wo ich dann ja eher auf Verständnis oder Rückendeckung stoße, anstatt dass sie sagt, boah, jetzt hast du heute schon wieder so lange gearbeitet. Ihr unterstützt mich da schon, weil sie ja auch weiß, wo ich hin möchte, beziehungsweise ja,
was die angekommen bist
genau.
In der Zwischenzeit. Das klingt jetzt alles sehr schön und sehr positiv. Jetzt ist es aber so, dass viele Generationen von Leuten, die sich vielleicht für den Beruf interessiert hätten, auch durch die Umstände in der Gastronomie abgeschreckt sind und die Gastronomie eine lange Zeit auch wirklich einen sehr schlechten Ruf hatte. Ja. Also im Umgang mit Mitarbeitern und der Ton in Küchen und solche Dinge. Ich weiß nicht, was du dort schon selber erlebt hast, wenn du schon relativ lang auch dabei bist, ob du diese hierarchischen Strukturen noch kennst und cholerische Chefs und fliegende Gabeln im besseren Fall, Messer im schlimmsten Fall.
Also so fliegende Küchenutensilien, das habe ich nicht erlebt tatsächlich, aber es ging schon mal eine Passlampe unterm Service zu Bruch.
Ah ja.
Sowas habe ich schon erlebt. Also ich habe, glaube von bis wirklich tatsächlich alle.
Was war denn das Übelste, was du erlebt hast in Küchen, ohne jetzt sagen zu müssen, bei wem?
Also so das Übelste ist, glaube ich, schon so eine zerbrochene Passlampe. Ich habe aber auch schon viele erlebt, wo einfach so ein bisschen an diesem Druck zerbrochen sind, also auch dann, ob es dann ein stellvertretender Küchenchef war, wo dann wirklich irgendwie von einem Küchenchef zur Sau gemacht wurde, weil irgendwie ein Tester im Restaurant war und dann schlussendlich lief es nicht so, wie der sich das da vorne vorgestellt hat und schlussendlich musste man halt dann irgendjemanden suchen, wo der dafür verantwortlich ist und das war dann der stellvertretende Küchenchef, was aber gar nichts, das hatte...
Der war halt ein Ventil dann.
Ja, das ist dann irre.
Wie machst du das in deiner Küche? Du wirst ja auch einen gewissen Druck verspüren und was für ein Chef bist du in der Küche?
Ja, also bei uns sind, glaube ich, ganz flache Hierarchien. Da muss ich auch sagen, durch das, dass ich eben von bis alles erlebt habe und da möchte ich auch einen Namen nennen tatsächlich, wer mir das sehr, sehr geprägt hat, ist einfach der Dirk Hoberg. Was diese menschliche Führung angeht in der Küche, macht er das wahnsinnig gut. Alles sehr, sehr auf Augenhöhe, sehr, sehr viel, es wird sehr, sehr viel besprochen. Also das haben wir beim Dirk einfach, das war spitzenmäßig. Und da gab es mit Sicherheit auch mal die ein oder andere Woche, wo man ein bisschen weniger miteinander gesprochen hat, weil ich vielleicht auch ein Dickkopf war und er vielleicht auch in der Hinsicht oder so. Aber das hat schon sehr, sehr geprägt, was diese Führung der Küche angeht. Das hat er wahnsinnig gut gemacht in meinen Augen. Und da habe ich schon versucht oder da versuche ich wahnsinnig viel aufzusaugen. ja, keine Ahnung. Ich versuche einfach meine Leute mit meiner Passion irgendwie mitzureißen. Den Druck, wenn, dann lad ich mir den selber auf. Aber ich merke natürlich auch, wenn der ein oder andere so ein bisschen auch an sein Limit kommt, was den Druck angeht, aber dann ziehe ich mir den raus und dann wird da einfach nochmal drüber gesprochen, weil es macht bei mir jeder einen Bombenjob. Es braucht sich niemand irgendwie einen Druck aufladen. Der Einzige, wo, wenn überhaupt einen Druck haben sollte, das bin ich. Und alle anderen sollten einfach nur versuchen, frei da drin Spaß zu haben. Und wie gesagt, wir sind alle per Du. Bei uns läuft wirklich sehr, sehr laute Musik in der Küche. Wir haben wirklich ein gutes Miteinander. Es soll auch so ein bisschen sein, dass, egal ob das jetzt Hermanns Küche ist oder Kaisersaal Küche, es gibt da keine zwei Teams, sondern es gibt ein Team, das ist die Küche Kaiserhof. Mhm. Durch das, dass wir sehr, sehr junge Altersstruktur auch haben, waren wirklich alle Themen auch durchgekaut. Und ich bin dann auch der Letzte, wo nicht irgendwie mal rübergeht und irgendeinen Spruch an einen Azubi hinsagt, wo eigentlich vielleicht eher ein Kumpel bloß sagen wird. Also ich bin nicht dieser Chef-Chef-Typ. So, das brauche ich nicht. Und ja, das glaube ich, das kriege ich auch ganz gut vermittelt. Mhm. So. Also die moderne Art und Weise von einem Küchenchef. Hoffe ich mal, dass ich jetzt alles richtig gesagt habe.
Steigt denn der Druck mit so einem Stern auf dir selber?
Nee, eigentlich nicht. Also für mich selber ist das kein Druck, sondern für mich ist das diese Anerkennung, wo ich wollte für unsere Gerichte, für unsere Küche, für unsere Arbeit auch. Und schlussendlich, das habe ich ja schon in ein paar Interviews gesagt, wir machen ganz einfach so weiter. Und
hast du was gespürt jetzt? Der Stern ist jetzt, der leuchtet seit einem Monat ungefähr. Ja, ja. Hat sich irgendwas verändert? Also eure Arbeit vermutlich nicht großartig, nee, aber jetzt Publikum hat sich, spürt man dann irgendwie?
Ich glaube, so ein gutes Beispiel ist, vielleicht gestern Abend hat man einen Dreiertisch, ganz junge Leute, alle drei Azubis aus der Berufsschule in Tettnang. Ich glaube jetzt, dass die sich schon, also ich habe dann auch gefragt, ja, wie seid ihr auf uns gestoßen? Ja, sie haben es gegoogelt und so. Und das, da hast du natürlich dann einen Stern stehen und dann ist vielleicht für so junge Menschen berufsinteressiert. Und die haben sich dann einfach ins Auto gesetzt gestern, was ich ja super nett fand, von Tettnang hierher gefahren, kommen aus Balingen. Ich weiß gar nicht, wo sie überall ihre Ausbildung machen, sind jetzt gerade in der Berufsschule in Tettnang. Mhm. Und solche Leute kommen dann natürlich eher, wenn da ein Stern dran ist, wenn es einfach sie interessiert. Wenn da jetzt kein Stern dran wäre, dann ist es vielleicht auch, also du, glaube ich, transportierst einfach auch ein Produkt einfach. Das ist ein Gütesiegel im Endeffekt. Und die Leute wissen, okay, in die Richtung geht's, wenn du hier als Gast bist.
Aber den kann man ja auch verlieren. Ist das nicht dann, ich meine, die Arbeit verändert sich nicht für dich, wenn du den Stern hast, aber wenn du ihn verlieren solltest, ist das nicht auch?
Das wäre ein Schlag, also ja. Das wäre auf jeden Fall ein Schlag, aber also da müssten wir ja irgendwie was anderes machen. Also da müssten wir ja irgendwie auch schlechter performen, ja. Sage ich jetzt mal so vom Ding her, oder? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir schlechter performen, sondern es durch das, dass du natürlich auch eine Routine in deine Arbeiten reinbringst, du kriegst ein Gefühl rein, wir können eigentlich nur noch besser werden. Mhm, okay. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß ja, nicht, ob gut. Das mein Verständnis von der Sache ist, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja gut, aber es gibt ja einen gewissen Rückenwind, ganz sicher, diese klar. Sternengeschichte. Voll. Und also aus meiner Erfahrung braucht's viel, um einen Stern zu kriegen, aber es braucht auch wahnsinnig viel, um den Stern wieder wegzukriegen. Also das heißt, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn du mal von den Inspektoren eines Sternes als würdig erachtet geworden bist, dann kannst du auf dem Niveau dich sicherer fühlen als, also das ist zumindest das, was ich so beobachte. Ich bin zwischenzeitlich auch in Restaurants gekommen, wo ich gedacht habe, ja, gerade noch so, was den Stern angeht, so vom Gefühl her, klar, es sind immer auch tagesabhängig bisweilen. Aber der Umstand, dass man den Stern schwerer verliert, als also wenn sie dich kennen, dann, also
verstehe schon, dann muss schon eine Kakerlake durch die.
Dass das Vertrauen, das Grundvertrauen stärker ist und ja.
Die hocken so. Ja nicht jeden Tag da und kontrollieren
umso
jeden Tag.
Umso größer die Herausforderung, zum einen Stern noch einen anderen dazu zu holen. Wärst du da beleidigt, wenn sowas passieren würde, lieber Kevin?
Wie? Wenn was passieren
wenn,
würde?
Wenn die dir jetzt noch einen Stern aufdrängen wollten?
Beleidigt sicherlich nicht.
Aber wir nehmen es denn die Ravensburger wahr? Ich meine, du hast jetzt erzählt, das sind jetzt junge Auszubildende aus der Branche gekommen, um einfach mal zu schauen, was ist denn diese Sterneküche? Ja. Was zeichnet die so aus?
Ja.
Gibt es so Menschen, die jetzt einfach nur aus Interesse mal auch diese Edelgastronomie ausprobieren wollen?
Voll. Ich glaube auch gerade so bestimmte Anlässe, dass da der ein oder andere aus Ravensburg dann sagt, okay, jetzt haben wir Hochzeitstag, lass uns mal was ganz Besonderes machen, in ein Sterne-Restaurant zu gehen. Ja, aber das Gäste-Klientel ist eigentlich komplett gleich worden, geblieben, sage ich jetzt mal vom Thema. Du hast natürlich den einen oder anderen, wo jetzt einfach nur dazukommt, weil du einfach ja als Marketingmotor greift es einfach und das sorgt für Bekanntheit natürlich, weil du auch die regionale Presse dann hast, wo einen großen Artikel auch noch schreibt und so. Also es hilft schon, dass du einfach mehr Gäste oder beständiger besucht wirst, sagen wir es mal so.
War der Oberbürgermeister schon da?
Nächste Woche.
Ah, okay. sind wir zu früh gekommen, hätten wir mit ihm sprechen.
Ich habe da noch eine Frage, die so ein bisschen ins Konkrete und vielleicht ins Detail geht. Also wir sind ja hier im Oberschwäbischen und ein Nationalgericht wären die Kässpätzle.
Oh.
Angenommen, du müsstest Kässpätzle auf ein sterneverdächtiges Niveau bringen. Das macht ja Sterneküche oft, dass sie einem Grundgedanken, weiß ich, Bœuf Bourguignon, irgendeinen Schlag mitgibt, wo die Leute sagen, wow, so habe ich es noch nie gegessen. Was würdest du aus unseren traditionellen Kässpätzle machen oder was würdest du denen mitgeben, damit sie es auf deine Karte schaffen können?
Ja, so Kässpätzle generell, also ich bin kein Fan davon, wenn man jetzt da irgendwie irgendwas umwandeln würde, sondern also da müsste auf jeden Fall schon mal die Käsemischung müsste super gut sein. Also da würde ich sagen, ein Drittel Emmentaler, ein Drittel Bergkäse und dann noch richtig gut so ein Drittel Rotschmier Limburger, so der richtig fette.
Ja.
Dann, ganz wichtig, irgendwie einen knackigen Salat dazu. Das muss also so, ob man es dann irgendwie so Kräutersalat, bisschen Dill, Kerbel, Frisee, so die Richtung.
Was Bitteres.
Ja, das sorgt einfach nochmal für alles. Also, und gerade so ein Dill, der bringt diese Harbe oder ein Kerbel, dieses Harbe, so Kässpätzle dazu. Dann ein knackiges Dressing, also Champagneressig, viel Säure. Und dann eigentlich nur eine schlotzige Kässpätzle. Am besten abgeschmelzte Zwiebeln und Röstzwiebeln.
Ja. Genau.
Das kannst du ja auch verarbeiten, wie du möchtest. Da kannst du ja dann hergehen und der Zwiebel nochmal irgendwie sagen, okay, wir machen mit Malto was, dass man quasi hergeht und diese Röstzwiebel als Pulver macht. So, weil die Malto-Dextrose hat so, da kannst du Fette binden und die bleiben trotzdem als Pulver.
Mhm.
Und so, da könnte man ja irgendwelche Sachen machen. Aber das die Kässpätzle selber, wo die, glaube ich, wirklich...
Also du würdest dich nicht trauen, sie neu zu erfinden?
Ja, nicht.
Das,
ja, ja, nicht. Also es gab da schon die wildesten Versuche tatsächlich.
Arbeiten.
Also da, ich habe schon mal in der Küche gearbeitet, der das so ein bisschen dann auch dieses Kässpätzle-Thema angegangen ist. Und das war einfach nur ein wahnsinnig schlechter Versuch.
Also das Miserabelste, was ich je gehabt habe, war Mozzarella im Kässpätzle. Und jemand, der Blaukraut frittiert hat, anstatt Zwiebeln.
Ja, okay.
Wir schmecken scheiße.
Ja,
das aber der Küchenchef sagt, spezial, serviere ich ihn.
Ja.
Spezial kann man tatsächlich sagen.
Ja, ist das nicht aber so ein bisschen die These bei der Sterneküche, bei dieser abgefahrenen Küche, dass alles irgendwie komplett neu gedacht wird, dass das Rad neu erfunden wird, dass so ein bisschen wie die Molekularküche eben, dass man da immer auf, wo man so völlig fasziniert vorm Teller sitzt.
Ich glaube so, dass die Sterneküche oder so diese deutsche Küche, dass die gerade schon dabei ist, so ihre eigene Stilistik auch so ein bisschen zu entwickeln. Und ich glaube so, also egal bei welchen Kollegen, wo so in meinem Alter sind, so die jüngeren Sterneküche, Köche, sage ich jetzt mal so, die sind alle handwerklich wahnsinnig gut ausgebildet, haben auch die ein oder andere Station, wo sie wirklich von bis alles mitgenommen haben, ob es jetzt wirklich dieses klassisch französische ist oder sehr, sehr modern mit vielleicht ganz, ganz reduzierter Küche oder so. Und da findet gerade so jeder so seinen Mittelweg. Und die deutsche Küche, glaube ich, immer so, sollte immer so dieses Handwerk als Basis haben. Und wenn unsere Region nun mal so ein bisschen diese Kässpätzle-Region ist, dann darf man das Schau als Basis haben und dann darf man auch erkennen, dass es, oder eine gescheite Maultasche. Das haben wir zum Beispiel zum Reh auch schon mal dazu gemacht, eine Wildmaultasche. Das sind ja schon Sachen, wo du so ein bisschen aufgreifen kannst und glaub, das ist auch unser Weg oder mein Weg für meine Küche. So.
Aber ohne deine handwerkliche Tiefe kannst du ja, also du brauchst ja dieses Fundament, damit du deinen eigenen Stil auch...
Klar.
Oberhalb von diesem Fundament entwickelt.
Ja, und das ist richtig. Es
gibt Prinzipien, die letzten Endes immer gleich sind.
Ja.
Ja.
Wir hatten in einer vorherigen Folge,
wo wir mit einem sehr umtriebigen und humorvollen Gastronom aus Lindau gesprochen haben, die Frage gestellt, kochst du eigentlich auch zu Hause?
Ja.
Ja?
Ja, nicht so viel und nicht so ambitioniert. Aber klar, ich koche auch zu Hause. Also jetzt, also wir wechseln uns ab, ich und meine Frau. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern Mittag gab es Nudelsuppe mit Brätspätzle. Mhm. So, das sind dann die Sachen, wo super gut ankommen und Backerbsen. Genau, das sind so die Sachen, wo daheim auf dem Speiseplan stehen.
Und kommen bei euch gerne Verwandte vorbei? So zum Kochen, weil sie erwarten, dass du dann was Edles kredenzt.
Mein Schwiegervater ist ein sehr, sehr guter Koch. Da gehen wir öfters hin zum Essen, als dass der bei uns vorbeikommt.
Ja, tatsächlich, ja. Okay. Aber weißt du das dann auch? Gibt er sich extra Mühe, wenn so ein Fachmann das, was er gut findet?
Der kocht das, was er gut findet und das macht er super gut. Da bin ich ein sehr dankbarer Gast bei ihm.
Okay, also diese Profession färbt jetzt nicht in irgendeiner negativen Weise auf überhaupt dein privates
nicht, nein, gar nicht.
Essens.
Gar nicht, also so überhaupt nicht, wirklich nicht so.
Grillst du auch mal in der Küche?
Hier?
Ja.
Wir haben leider keinen Grill drin, das ist so ein bisschen dem Klima und der Lüftung geschuldet.
Okay.
Aber es ist schon so ein Andenken, was man. Wir machen ab und zu was über die Grillpfanne und versuchen so die Aromatik oder flemmen mal was ab.
Ja.
Dann versuchen wir so die Aromatik hinzukriegen, aber leider noch nicht, also unser Grill ist noch nicht da.
Okay, ich frage nur deswegen, weil auch das war natürlich eine Gemeinheit von uns, dass wir den Koch gefragt haben, ob das Grillen überhaupt Kochen ist. Jetzt wissen wir auch,
Klaus Winter.
Köche grillen, ja.
Ja.
Grillen gehört zu, möglicherweise dazu, wenn es
Grillen gehört ist. Zum Handwerk sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Was ist denn das, was du als härteste Kritik je empfunden hast? Als du schon Küchenchef war, hast du Erfahrung gemacht mit negativer Kritik und in dem Zusammenhang vielleicht auch mit unangenehmen Gästen? Und auf der anderen Seite, was war das größte Lob, das dir jemand machen konnte? Also als du dann Küchenchef warst, egal mit oder ohne Stern.
So die größte Kritik, also es gab wirklich, es gibt Gott sei Dank ganz, ganz wenige, die das Essen nicht gut finden, sagen wir es mal so. Essen ist natürlich immer Geschmackssache. Darum tue ich mir auch schwer zu sagen, dass ein Gast irgendwie unangenehm ist oder so. So Kritik ist völlig legitim, finde ich. Die Art und Weise, wie man es äußert, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Und da hatte ich tatsächlich mal einen Dreiertisch, die waren sehr, sehr unangenehm, wie sie diese Kritik vorgetragen haben und haben dann auch quasi den Grundgedanken, glaube ich, der Küche einfach nicht verstanden und haben mir quasi auch so hingestellt, als ob ich meine Gerichte noch nie probiert hätte und ob ich ihnen was vorgesetzt hätte, dass man quasi nicht essen kann. So. Also das war sehr, sehr unangenehm, weil ich wusste auch nicht, wie ich da die Kurve kriege, dass es irgendwie in eine Diskussion auf Augenhöhe irgendwie geht, weil das war wirklich sehr, sehr unterstes Niveau.
Was haben sie denn bemängelt? Versalzen, Klassiker?
Ja,
oder?
Da war es so viel, da ging es um ein Gericht, wo Sandornbeeren mit drauf waren und dann haben sie so gefragt, ob ich Sandorn jemals schon mal probiert habe, weil die ja so eine straffe Säure haben und das kann man ja überhaupt nicht mit jedem Steinpilz essen und so weiter und so fort. Und selbst wenn ich denen jetzt meinen Gedanke von diesem Gericht irgendwie nahegebracht hätte, das hätten die nicht verstanden. Mhm. Also es war so ganz, ja, ganz, und dann, ja, meine Soße, die hätte vielleicht nochmal 10 Minuten länger köcheln sollen und so. Das waren so Tipps,
so selbsternannte
Experten, wo ich mir so gedacht habe, okay, die kocht über 3 Tage. Aha. Und wenn ich die auf den Punkt habe, dann habe ich die auf den Punkt.
Ja.
Da änderst du in 10 Minuten gar nichts mehr. Mhm. So, das ging, glaube ich, einfach, dem Gast ging es irgendwie um eine, nicht um die Dichte des Geschmackes, sondern ich glaube, der hat einfach nicht verstanden, dass meine Soße vielleicht nicht wie Pudding über den Teller läuft, weil sie einfach nicht dick abgebunden ist, sondern die kriegt ihre Viskosität oder ihre Textur von der Soße, kriegt die ja nur übers Kochen, die 3 Tage, da änderst du in 10 Minuten gar nichts. Ja. Also es war so eine sehr komische Kritik, da war ich dann auch wirklich so ein bisschen, bin ich auch in die Küche und hab gesagt, also das habe ich jetzt irgendwie so gar nicht verstanden, weil die Art und Weise war einfach nicht korrekt.
Ja.
Das schönste Lob ist sicherlich immer, wir hatten einen Gast da, der hat gesagt, dass die Geschmäcker ihn irgendwie so an seine Kindheit erinnern. Wenn du so eine emotionale Erinnerung irgendwie mit Essen vorrufen kannst, das ist was Großartiges, finde ich. Weil das ist ja schon auch sowas, wenn ich irgendwie so denke, der Kartoffelsalat von meiner Oma, den kann ich jetzt schmecken. So, das ist ja schon was, wenn man da irgendwie so Erinnerungen dazu hat. Und der war irgendwie total hin und weg und hat gesagt, das ist so eine Kindheitserinnerung. Der Geschmack erinnert ihn irgendwie so an seine Kindheit. Und das fand ich was Großartiges. Mhm. Das sind so, ja, natürlich Komplimente, wo man irgendwie, die nimmt man mit in die Küche, da strahlt man dann und findet es großartig. Genau. Doch, das ist, glaube ich, das schönste Lob gewesen auf jeden Fall, ja.
Der berühmte deutsche Songwriter Fanny van Dunn hat in einem Song seine Fähigkeit besungen, therapeutisch kochen zu können. Wenn er Sachen serviert, ja, dass dann Katharsis stattfindet, die Menschen weinen. Das ist ja auch etwas, was bei Geschmäckern passiert.
Ja.
Etwas, was man, woran man sich erinnert. Schön.
Ja.
Im schlimmsten Fall schlecht, aber hoffentlich nicht.
Ja, wenn es da irgendwie eine gute Emotion auslöst, ist das was Cooles, ja. Mhm. Doch. Und das haben wir das ein oder andere Mal schon hinkriegt, das ist gut.
Super. Wir kommen jetzt aber langsam zum Ende und am Ende des Gesprächs schließen wir immer mit der Frage nach dem liebsten Ort in der Bodenseeregion. Hast du einen Ort, an den es dich immer hinzieht, wo du dich gerne aufhältst? Es darf ein Essensort sein, es darf ein Restaurant sein, es darf ein Kraftort sein, es darf alles, irgendwas, was sie bedeutet.
Was ein guter Ort am Bodensee ist, ist auf jeden Fall so der kleine See in Lindau, weil da habe ich so ein kleines Angelboot und mit dem natürlich dann auf den Bodensee rauszufahren und da so ein bisschen.
Cool, da habe ich das Büro.
Super. Ja, genau. Ich habe die tatsächlich auch letztens gesehen, als ich zum Boot gefahren bin.
Ja?
Ja.
Okay. Ich habe dich nicht mitbekommen.
Nee, du warst in Gedanken und bist einfach weitergelaufen. Aber ich habe jetzt auch nicht coopt oder sonst irgendwas, sondern genau. Ja, das ist ein guter Rückzugsort und ein guter Ausgleich. Ich bin zwar nicht erfolgreich in diesem Angelbusiness, aber es ist schon geschafft, ein guter Ausgleich.
Kein Sterneangler, kein Sterneangler. Aber hast du da schon mal was gefangen, was du verarbeitet hast?
Nee, okay. das ist ja, also was ich zu Hause verarbeitet habe, auf jeden Fall, aber ins Restaurant, das geht nicht. Also das ist ja auch durch die Angelkarte gar nicht möglich. Also das ist mir nicht erlaubt, dass sie das
Fang
quasi...
Fang des
Tages. Ja, genau. Catch of the day.
Nee. So ein 2-Meter-Wels, das wär's doch.
Ja.
Okay, weißt du was? Seitdem wir die Wels-Folge offen schon mal hatten, sind Wälse ganz schön in Verruf geraten, gell?
Wir haben es bunt getrieben.
Der kleine Lindauer See ist in der Tat ein ganz besonderer Ort, ist auch der letzte Ort, der immer mal wieder zufrieren kann. Ja. Einer der wenigen Orte am Bodensee.
Schon eine Weile her.
Wir möchten ganz herzlich Danke sagen, dass du so offen über deine Arbeit gesprochen hast, über deine Laufbahn und Karriere und ein bisschen Einblicke in das, was es so mit dir macht. Und ich würde sagen, irgendwann müssen wir mal zum Essen kommen.
Ich war hier schon.
Du warst hier schon. Essen. Ja. Gemeinsam. Ganz herzlichen Dank und von Herzen alles Gute.
Vielen
und
Dank.
Viel Erfolg im Kaisersaal.
Wir drücken die Daumen für sterneverdächtige Zukunftsvisionen.
Ja. Wir machen einfach so weiter.
Gut.
Vielen Danke, Dank. Kevin, Dankeschön.
Und nun mit den besten Empfehlungen.
Durchs Hermanns weht ein Hauch von Metropole. Seit der Eröffnung des Café Hermanns 2022 im Hotel Kaiserhof in Ravensburg hat es sich zu einem Treffpunkt für Einheimische und Auswärtige gleichermaßen entwickelt und dafür gibt es gute Gründe, etwa die urbane Atmosphäre geprägt von enorm hohen Decken mit echtem Stuck und wuchtigen Säulen. Eine Rolle spielt sicher auch die elegante Bar, die in einem coolen Stilmix Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Im gediegen bestuhlten Bereich mischen sich Nussbaumparkett, Wände in Petrol und die poppige Präsenz überdimensionierter Bilder mit Motiven im Dschungellook. Die Ästhetik erinnert ein bisschen an Babylon, Berlin. Darüber hinaus ist das Hermanns über mehrere Eingänge zugänglich und verfügt über 2 Terrassen. Spürbar motivierte Servicekräfte in Schwarz gewandet spiegeln den legeren Charakter des Hauses. Und was spiegelt die Speisekarte? Eine junge Küche, die nicht prätentiös, wohl aber mit internationalem Flair den Appetit weckt. Chefkoch Kevin Leitner, der jetzt im Gourmet-Restaurant Kaisersaal ebenfalls unter dem Dach des Hotels Kaiserhof einen Michelin-Stern erkocht hat, leitet die Kulinarik im Hermanns. Die Wahl von der mediterran-asiatisch inspirierten Karte verspricht urbanes Esprit. Austern und Kaviar sind ebenfalls zu haben und unterstreichen die Ambitionen, eine internationale Duftmarke in der oberschwäbischen Stadt setzen zu wollen. Als sehr gelungen darf sich die Gazpacho bezeichnen. Die kalte Gemüsesuppe verkuppelt unter anderem Tomaten mit einer fruchtigen Chilischärfe, Gurken und Croutons sorgen für Crunch. Ein Stück vom Makrelenfilet bindet eine zarte Komponente ein. Das Vitello Tonnato offenbart rosa Scheiben vom Kalbsrücken. Die Vorspeise ist mit ihrer zitronig abgeschmeckten Thunfischcreme klassisch gehalten. Pfiffiges Detail, Sepia-Brotchips und rosa Beete. Als Hauptgang brilliert bretonischer Seeteufel auf Risotto. Dazu versammeln sich Kohlrabi und Mini-Zucchini. Aromatisch umrahmt wird dieser duftige Teller von einem Tomatenschaum, der den Geschmack von Parmesan mitbringt. Ein wenig Spinat spielt einen farbigen Kontrast. Gerösteter Quinoa sorgt für Knusper. Der Fisch steht köstlich im Saft und haucht eine Meeresbrise an den Gaumen. Die volle Kraft von Safran in Geschmack und Farbe veredelt den Reis. Das teure Gewürz ist dabei so reichlich im Einsatz, dass sein besonderer Charakter sehr präsent hervortritt. Und zum Nachtisch ein bisschen Exotik. Mit Mango und einem Samaran, das ist ein getränkter kleiner Kranz aus Hefeteig. Nicht zu vergessen das Pina Colada Sorbet als Geschmacksbombe. Das Dessert schließt den Kreis einer unbeschwerten Gastroerfahrung, für die man bisher in größere Städte fahren musste.
Ein Tipp für Opernfans. Dvoraks Rusalka in der Lindauer Marionettenoper. Im Wasser, da lebt die kleine Meerjungfrau. Und als sie an Land den Fashionprinzen sieht, da verliebt sie sich in ihn. Das Dumme nur, anstelle von Füßen hat sie eine Flosse und kann deshalb nicht zu ihm aufs Land gehen. Also geht sie zur Hexe und geht einen Handel ein. Stimme gegen Beine. Die Frage, die sie stellt, wie nur, wenn sie nicht sprechen kann, wird sie den Prinzen von ihrer Liebe überzeugen? Die Antwort hängt davon ab, ob man Walt Disney oder Antonin Dvorak folgen möchte. In Disneys Zeichentrickfilm gibt es ein Happy End. In Dvoraks Oper Rusalka das Gegenteil davon. Die kleine Meerjungfrau, auf dem beide Werke basieren, ist eigentlich ein Märchen von Hans Christian Andersen, der es 1837 schrieb. Das Märchen wiederum basiert auf der deutschen Sage über die Undine. Aber das ist ein anderes Thema und soll ein anderes Mal erzählt werden. Die Lindauer Marionettenoper hat sich zum 25-jährigen Bestehen ein neues Stück im eigenen Repertoire geschenkt. Rusalka. Und es ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil die Oper nicht ganz so oft gespielt wird, sondern weil sich die Marionettenoper ein ziemlich ausgefeiltes und besonders liebevoll gestaltetes Bühnenbild dazu überlegt hat. Eine Kulisse, die ebenso dynamisch ist wie eine Strömung in Gewässern. Alles ist in Bewegung. Die bezaubernden Marionetten nehmen die Zuschauenden mit in die Tiefen des Sees und lassen sie von einer unerreichbaren Liebe träumen. Alles glänzt und funkelt. Eigentlich müsste man nach dem ersten Akt nach Hause gehen. Dann bliebe einem nichts außer Romantik in Erinnerung. Aber natürlich will man ja wissen, wie es ausgeht. Und bei Dvorak ist das nichts für schwache Herzen. Nun, Rusalka ist etwas ganz Besonderes. Und deshalb ist es ein absoluter Tipp für alle Opernfans. Auch für diejenigen, die Rusalka bereits gesehen haben. So märchenhaft wie in der Lindauer Marionettenoper haben sie die kleine Meerjungfrau sicherlich noch nie gesehen.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.